Der runde Tisch ist ein, nach meinem Gefühl, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, gelungener Versuch gewesen, tatsächlich auch denen, mit denen man bisher völlig quer lag und die an uns schäbig gehandelt haben, zu versuchen, im Gespräch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Willkommen bei Umbruch 8994, unserem Podcast über das Jahr 5 nach der Friedlichen Revolution. Eine Zeit, die für viele Menschen in Ostdeutschland nahezu alles verändert hat. Gemeinsam mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Expertinnen und Experten schauen wir uns an, wie diese Transformationszeit erlebt wurde. Und vor allem, welche Spielräume die Menschen damals eigentlich hatten, diesen Umbruch mitzugestalten. In Folge 1 haben wir erst einmal einen größeren Überblick gegeben. Jetzt, in Folge 2, sprechen wir über die runden Tische, an denen sich ab November 89 die alten Machthabenden und die breite Opposition zusammensetzten, um über die Zukunft in der DDR zu verhandeln. Und wir richten unseren Blick nicht nur auf den bekannten zentralen runden Tisch in Berlin, sondern besonders auf die vielen kleineren runden Tische mit all ihren Chancen, Grenzen und ihre Bedeutung für die Demokratisierung. Mit dabei sind unsere Zeitzeugen Günter Buchenau, den ihr bereits am Anfang gehört habt, und Thorsten Hahnel. Außerdem hört ihr in dieser Folge Ausschnitte unserer Podiumsveranstaltung im Stadtmuseum in Halle, in der wir über Verfassungsfragen diskutiert haben. Ich bin Alexander Maser und ich freue mich, euch durch diese Folge mitzunehmen. Bevor wir uns gedanklich an die runden Tische setzen, springen wir noch einmal ein Stück zurück. In die Zeit vor dem November 1989. Denn die runden Tische entstanden ja nicht einfach aus dem Nichts. Sie füllten zwar ein politisches Vakuum und wurden zu einem wichtigen Motor der friedlichen Revolution von 1989-90, aber der Boden dafür war ja längst bereitet. Wir haben genau darüber mit Günter Buchenau gesprochen. Er erlebte die Transformationszeit als Vorsitzender des Kreiskirchenrats in Halle an der Saale. Seit den 1970er Jahren engagiert er sich in der kirchlichen Jugendarbeit, wird 1986 zum Superintendenten in Halle und arbeitet dort eng mit Bürger-, Menschenrechts- und Friedensgruppen zusammen. In seinem Umfeld entstehen schon früh kleine, aber wichtige Räume, in denen Menschen anfangen, die Gesellschaft im Staatssozialismus mitgestalten zu wollen.
Für mich war immer wichtig, wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen in der Kirche eine Idee hat, dann werde ich alles dran setzen, dass die selber diese Idee umsetzen. Und ich will gerne die Begleitperson sein, die vielleicht eine Idee hat, was man ihnen zur Diskussion geben kann, die auch mal sagen muss, also ich finde das so nicht in Ordnung.
Buchenau und seine Mitstreitenden, darunter auch seine Frau, arbeiten damals mit ganz unterschiedlichen Gruppen zusammen. Und das oft über Gemeinde- und Konfessionsgrenzen hinweg. Viele Kirchen öffnen in dieser Zeit ihre Türen für Menschen, die dem Regime ein Dorn im Auge sind. So werden manche Gemeindezentren zu stillen Rückzugsorten und manchmal auch zu ziemlich lauten Orten des Protests. So etwa das Gemeindezentrum in der Freiemfelder Straße.
Da probten 4 verschiedene Punkbands drin. Das muss man sich mal vorstellen.
Der damals 14-jährige Thorsten Hahnel, heute Bildungsreferent in Sachsen-Anhalt, erinnert sich an die aufgeladene Stimmung jener Zeit.
Also ich war dann tatsächlich als 14-Jähriger war hier in der Christuskirche. Das war so ein zentraler Ort für die DDR-Punk-Szene. War so ein Punkkonzert angekündigt. Ein Freund von mir hatte das irgendwie mitbekommen, ein älterer, und wir wollten dorthin und sind da durch Stasi und Polizei dran gehindert worden. Das Ganze, also die halbe Stadt war belagert, weil dort ein paar Leute Punkmusik machen wollten. So. Und das waren alles noch Überraschungen damals, so wie, hä, was passiert hier eigentlich? Warum kümmert sich die Polizei oder die Stasi um mich als 14, dann später 15-Jähriger?
Thorsten Hahnel politisiert sich schon früh, vor allem durch seine Kontakte in die Punkszene. Die Repressionen des Staates lassen aber nicht lange auf sich warten. Anfang 89 stellt er einen Ausreiseantrag, Nicht, weil er, wie er selbst sagt, vom Goldenen Westen träumt, sondern weil er den Glauben daran verloren hat, dass sich in der DDR wirklich etwas zum Positiven verändern könnte. Doch dann spürt er im Sommer 89 doch Bewegungen in der Gesellschaft.
Also diese ganzen demokratischen Freiheiten, die haben ja nicht existiert. Das war klar und deshalb hatte ich einen Ausreiseantrag gestellt. Und da hat sich nicht viel getan. Und gleichzeitig war ja sichtbar, dass sich was verändert. Also die Fluchtwelle war eine ganz, ganz wichtiges Ereignis. Also es war eine ganz wichtige Zeit, weil irgendwie der Eindruck entstand, alle, die irgendwie können oder die schnell genug sind, verschwinden. Aber es war sozusagen im Gesellschaftlichen, in den Diskussionen war klar, hier passiert gerade was. Ich glaube wirklich auch rückblickend war dieser Sommer davon geprägt, von dem Gefühl, die Gesellschaft verändert sich gerade. Und ich kann mich kaum daran erinnern, dass irgendjemand den Eindruck hatte, es ändert sich zum Positiven. Weil im April oder Mai, der Tiananmenplatz, also das Massaker in Peking, war wie so ein Damoklesschwert über dieser Stimmung.
Im Spätsommer spitzt sich die Lage weiter zu. Nicht nur international, sondern ganz besonders in der DDR. Leipzig wird zum Zentrum der Proteste, die später als die Montagsdemonstrationen in die Geschichte eingehen. Auch Thorsten Hahnel ist dort unterwegs, als die Proteste immer mehr Menschen anlocken. Die Volkspolizei zeigt dabei immer massive Präsenz und schreckt teilweise auch vor Gewalt gegen die Demonstrierenden nicht zurück.
Und dann der 9. Oktober, Demo in Leipzig. Und wir hingefahren sind mit dem Bewusstsein, das kann sein, dass wir heute erschossen werden. Das klingt rückblickend absurd, auch so ein bisschen heroisch, aber es war damals wirklich eine reelle Möglichkeit.
Doch dann Erleichterung. Die Massendemonstration mit rund 70.000 Menschen bleibt friedlich. Nicht zuletzt wegen zahlreicher eindringlicher Appelle, auf keinen Fall Gewalt anzuwenden. Doch nicht überall bleibt so ruhig. Am gleichen Tag kommt es in Halle zu gewaltsamen Auseinandersetzungen und Verhaftungen. Gemeinsam mit seinen Kolleginnen wie Christel Riemann-Hahnewinkel will Günther Buchenau die Demonstrierenden schützen. Vergebens.
Und da haben wir gesagt, wer von den Kollegen mitmachen will, wir sind rechtzeitig auf dem Markt, bilden in Amtskleidung eine Kette um die, die da demonstrieren wollen, damit denen nichts passiert. Vielleicht gelingt das ja. Und das haben wir auch gemacht, aber es ist nicht gelungen. Als ich auf den Markt kam, ich hatte mir extra nicht meine besten Klamotten angezogen, weil ich sicher war, heute gibt es richtig Dresche und es kann sein, wir kommen mit gebrochenen Knochen ins Krankenhaus. Trotzdem, wir gehen hin, denn die Leute, die da demonstrieren, mit denen stimmen wir überein.
Trotz intensiver Bemühungen kommt es in Halle zu brutalen Übergriffen auf Demonstrierende. Günther Buchenau ahnt, dass die Situation auf dem Markt zu eskalieren droht und öffnet die Kirchentüren.
Und da ist ja richtig brutal mit dem Knüppel dazwischen gegangen worden, sind über 30 Leute zugeführt worden, wie man das nannte, nach Heidelberg, in die VP-Kaserne. Und es war fürchterlich. Und mitten in dieser Niederlage, weil ich hätte heulen können, weil das Stichwort, was für uns ja wichtig war, war der Dialog. Dass man mit den Herrschenden auf Dialogformate geht, dass man sagt, lass das, macht lieber das und das immer offen macht, nie im Geheimen. Und ich kriegte mit, hier ist nichts mehr zu retten, das ist alles kaputt.
In der Kirche bringen sich die Menschen in Sicherheit, bis sich die Lage beruhigt. Thorsten Hahnel ist zu diesem Zeitpunkt in Leipzig und ahnt nicht, was in Halle vor sich geht. Doch die Ereignisse dieses Tages hinterlassen Spuren, auch bei ihm.
Das war ja dann der Auslöser für diesen Prozess hier in Halle. Dass es dann ab nächsten Tag die Mahnwache gab in der Georgenkirche. An der war ich dann beteiligt, ein Großteil meines Umfeldes. Und das war dann sozusagen, dann war so ein Prozess in Gang, der dann eigentlich nicht mehr aufzuhalten war. Das, was dann danach passiert ist, das war ja eine unglaublich schnelle Entwicklung. Also es ist ja jeden Tag dann irgendwas passiert. Alles, was vorher unvorstellbar war, also zum Beispiel bei dieser Mahnwache, kam plötzlich nach ein paar Tagen IRF 99, dieser DDR-Jugendsender, kam da vorbei, um eine Reportage zu machen. Das hätte es eine Woche vorher, zwei Wochen vorher nie gegeben, weil natürlich hätte es diese Mahnwache nicht gegeben. Plötzlich kamen Journalisten vorbei, die irgendwie reden wollten. Und teilweise bei den Montagsdemos danach stand plötzlich die Bezirksleitung der SED auf der Strecke und wollte mit den Demonstrierenden reden. Die hatten ja plötzlich diesen Dialog.
Dialog wird jetzt zum Wort der Stunde. Unter dem Druck der Massen dämmert es auch den Machthabenden. An einem Gespräch mit den Demonstrierenden führt kein Weg mehr vorbei. Standen sie vor kurzem noch Uniformierten mit Helmen, Schilden und Schlagstöcken gegenüber, sollten sie nun mit genau denen verhandeln, die diese Gewalt zu verantworten oder zumindest gebilligt hatten. In Halle suchen Günther Buchenau und andere Akteure immer wieder das Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Verschiedene Dialogformate entstehen. Gleichzeitig wachsen die Demonstrationen weiter an, in Halle und vielerorts im Land. Der Druck nimmt spürbar zu. Mit dem Sturz der Mauer am 9. November kippt die Lage dann endgültig, zugunsten der friedlichen Revolution. Vielerorts beginnt sich die Opposition zu formieren und zu organisieren, obwohl man angesichts ihrer Vielfalt vielmehr von Oppositionen sprechen müsste. Jess Möller, ehemaliger Präsident des Landesverfassungsgerichts in Brandenburg und damals engagiert in kirchlichen Umweltgruppen, ist im November 89 an der Gründung des SDP-Bezirksverbands in Potsdam beteiligt. 36 Jahre später blickt er bei unserer Podiumsdiskussion in Halle auf diese Zeit zurück.
Ja, und dann haben wir eben den Bezirksverband Potsdam konstituiert. Da kann ich mich noch gut erinnern, insofern auch Verfassungsfragen, dass wir, das muss so Mitte November, Ende November, das erste Mal gesagt haben, okay, wir haben uns jetzt konstituiert als Bezirksverband. Wir gehen jetzt mal zum Oberbürgermeister in Potsdam. Da war die Mauer dann schon offen. Und wir kamen dahin, hatten uns da angemeldet, einen Tag vorher. Der hatte sein Büro schon aufgeräumt, hatte seinen Anzug an. Das sah da ordentlich aus. Und eigentlich war klar, dass der erwartet, dass wir sagen, Sie können gehen, wir übernehmen. Und er wäre auch gegangen. Er wäre gegangen. Das ist wirklich ein Erlebnis, was es nur in einer wirklich revolutionären Zeit gibt. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr vorstellbar. Aber ich kann wirklich sagen, er wäre gegangen. Hätten wir gesagt, Ihre Zeit ist um, wir übernehmen jetzt hier. Sie können gehen, Ihre Sekretärin kann bleiben. Wir brauchen ja auch jemanden, der für uns arbeitet. Alles andere bleibt gleich. Die Beigeordneten können auch gehen. Er wäre gegangen, hätte uns alles überlassen. Aber soweit waren wir selber noch gar nicht. Also wir wollten eigentlich ja nur irgendwie verabreden, wie man jetzt gemeinsam kontrolliert, wie man gemeinsam vorgeht.
In dieser Umbruchssituation kommen Menschen zusammen und gründen Parteien, Vereine und Initiativen. Auch Thorsten Hahnel ist in Halle an einer solchen Vereinsgründung beteiligt. Aus der bereits erwähnten Mahnwache heraus entsteht die antifaschistische Aktion.
Das war, glaube ich, einfach so eine spontane Idee zu sagen, okay, noch vor ein paar Wochen wäre das undenkbar gewesen, weil es gar nicht möglich war. Es gibt aber eigentlich die Möglichkeit, also laut Gesetz konnte man einen Verein gründen. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt einfach und sind zum Rat der Stadt, hieß das ja damals, und haben uns das bestätigen lassen. Und dann waren wir ein eingetragener Verein. Das ging relativ leicht.
Doch bei aller Aufbruchsstimmung fehlt es den unterschiedlichen Gruppen zunächst an gemeinsamen Plattformen. Auf der Suche nach geeigneten Kommunikationsgremien für diese unterschiedlichen oppositionellen Gruppen und Bürgerbewegungen, wie beispielsweise das Neue Forum, richtet sich der Blick nach Ost- und Mitteleuropa. Besonders im benachbarten Polen treten die alten Machthabenden und die Opposition in Dialog, am sogenannten Runden Tisch. Auch in der DDR gab es 1978 bereits einen Runden Tisch, zwischen Erich Honecker und Kirchenvertretenden. Und im Herbst 89 entstehen nun an vielen Orten neue runde Tische. In Halle, in anderen Städten und Regionen und schließlich sogar auf nationaler Ebene. Auffällig ist dabei zweierlei. Die enorme inhaltliche Breite dieser runden Tische und die starke Rolle der Kirchen. Beides zusammen macht das Modell runder Tisch in der DDR zu einem echten Alleinstellungsmerkmal. In Ostdeutschland bilden sich auf allen Ebenen solche Gremien. auf Bezirksebene, in Kreisen sowie in Städten. Dazu kommen spezialisierte runde Tische, wie etwa ein runder Tisch der Nationalen Volksarmee in Zittau, mehrere runde Tische der Jugend, solche an Bildungseinrichtungen, in der Wirtschaft und viele mehr. Insgesamt entstehen mehrere hundert solcher Foren, wobei das Netz im sächsischen und im thüringischen Raum besonders dicht ist. Anders als etwa in Polen entstehen sie erst, nachdem das bestehende Regime bereits deutlich geschwächt ist. Die Initiative geht dabei allerdings nicht immer nur von den Oppositionsgruppen aus, sondern mitunter auch von den örtlichen Vertretern der Behörden, zumeist als eine Art Sicherheitskooperation. Bei allen Unterschieden, beispielsweise in ihrem Zustandekommen, ihrer Arbeitsweise und Wirkung, haben die runden Tische gemeinsam, dass sie auf eine gewaltfreie Kommunikation zwischen den Vertretern des Staatsapparates und den Oppositionsgruppen zielen. Doch wie soll diese Kommunikation aussehen? Und wer soll diesen gewaltfreien und offenen Dialog lenken? In Halle wendet man sich in dieser unklaren Situation an Institutionen und Menschen, die bereits Erfahrung mit Dialogformaten haben. An die Kirchengemeinden. Auch Günter Buchenau wird kontaktiert.
Es war klar, die Kirchen waren die einzigen, die einen gewissen Vertrauensbonus genossen und sagten, die können das machen. Die sind bis jetzt nicht auf irgendeiner Seite, aber das sind ja Leute, die die Demonstration und so weiter direkt aktiv mitgetragen haben.
Fruchtbare Dialoge mit teilweise über 100 Menschen benötigen eine gewisse Struktur und Ordnung. Das ist allen Beteiligten klar. In vielen Fällen übernehmen deshalb Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen die Moderation und nehmen mit den Erfahrungen aus den Synoden Einfluss auf die Gesprächskultur. Die Gremien geben sich ihre Geschäftsordnung meist selbst, sofern es überhaupt eine solche gibt. Denn die Verfahrensweisen unterscheiden sich teils erheblich. Auch für die Arbeit des runden Tisches im Bezirk Halle ist die von allen mitgetragene Geschäftsordnung zentral.
Und die Geschäftsordnung kriegte jeder und da war klar, wir machen etwas, worauf sich alle verständigt haben. Nämlich, wir machen einen Dialog unter denen, die an der Situation in unserem Land etwas für dringend änderungswürdig halten. Aber wir sind nicht diejenigen, die hier die Führung übernehmen, sondern wir sorgen dafür, dass es vernünftige, sachliche Gespräche gibt, auf die Ergebnisse haben, sogenannte Beschlüsse, auf die man sich verständigen kann. Also ein Tag in der Woche war am Nachmittag klar für den runden Tisch des Bezirkes. Und da müssen wir dann gucken, ist das auch gemacht worden. Denn wir waren ja nicht gewählt. Auch die Leute, die dort saßen, war ja keiner gewählt. Aber es waren diejenigen, die bereit waren, überhaupt in einen Dialog zu ändern, also aus dieser elenden von oben nach unten Struktur rauszukommen und mal die Intelligenz einer Gruppe zu nutzen, damit sich was ändert.
Weil die Gruppen an den runden Tischen teilweise so unterschiedlich zusammengesetzt sind, kommt es immer wieder zu Konflikten. Die Moderierenden sehen ihre Aufgabe im Normalfall darin, auf Konsens und Verständigung zur Lösung anstehender Probleme hinzuwirken. Denn trotz der großen Umbrüche geht das Leben der Menschen ja weiter. Am runden Tisch in Halle sitzt auch Thorsten Hahnel. Er vertritt zu dieser Zeit die antifaschistische Aktion.
Die Ideen der runden Tische sind ja relativ klar. Es war so der Versuch, in dieser Zwischenzeit, in der es Wahlen noch nicht auf kommunaler Ebene gab, sowas wie eine legitime Struktur zu haben, um bestimmte Fragen dann in dem Falle kommunal irgendwie zu beantworten.
Jenseits der vielen lokalen Herausforderungen sehen sich die runden Tische und ihre Beteiligten meist als Teil eines Reformprozesses der DDR, nicht als Instrument ihrer Abschaffung. Eine kritische oder gar klare Aufarbeitung der Vergangenheit findet im Tagesgeschäft allerdings kaum Platz, was im Nachgang immer wieder für Kritik sorgt. Auch, dass sich die beteiligten Gruppen immer wieder neu formieren, also neue Beteiligte hinzu und andere Beteiligte austreten, sorgt für Unruhe an den runden Tischen. Ihre Legitimation ziehen die Vertreterinnen und Vertreter an den runden Tischen nicht aus demokratischen Wahlen. Besonders die Oppositionsgruppen sehen sich durch die nach Veränderung verlangende Bevölkerung legitimiert, an den Gesprächen teilzunehmen. Nach welchem Verfahren eine Gruppe Vertreterinnen und Vertreter entsendet, unterscheidet sich teilweise ebenfalls erheblich. Beim Stimmrecht setzen viele runde Tische auf Parität, also Stimmgleichheit. Das führt allerdings dazu, dass neu hinzukommende Gruppen oft keine eigene Stimme erhalten. Dennoch wird die Atmosphäre oft als demokratisch wahrgenommen.
Es wirkte alles sehr demokratisch. Es war auch klar, es hatte jede Organisation gleiches Stimmrecht, die dort vor Ort war. Da wurde jetzt nicht unterschieden, ist es jetzt eine Partei wie die SPD oder SDP, hieß ja eine Zeit lang so, oder sind wir das?
Im Schnitt kommen die runden Tische zwischen 9 und 20 Mal zusammen, wobei sie teilweise bis zu 12 Stunden tagen. Berufstätige können sich freistellen lassen und erhalten eine Verdienstausfallentschädigung. Außer wenn es um Personalfragen geht, tagen die runden Tische in der Regel öffentlich. Die Medien sind über ihre Arbeit informiert, doch die Intensität der Berichterstattung schwankt und nimmt im Laufe der Zeit eher ab. Kein Wunder, denn die großen politischen Ereignisse überschlagen sich und stellen vieles, was an den regionalen oder lokalen Tischen passiert, in den Schatten.
Das Spannende war, oder die Kurzfassung ist eigentlich, dass ich den Eindruck hatte, das ist eher so ein bisschen, also so ein Spiel von Demokratie. Also rückblickend würde ich sagen, während wir da saßen, gutwillig und auch versucht haben, bestimmte Sachen zu entscheiden und auch Kleinigkeiten tatsächlich entscheiden konnte, sind, und das ist ja der Zeitraum von Dezember bis, ich glaube, bis Mai oder April 1990, sind die eigentlichen Entscheidungen, also zum Beispiel Währungsunion am 1. Juli und dann Vereinigung am 3. Oktober, sind auf ganz anderen Ebenen gefallen, ohne dass es da irgendeine Art von Mitsprache gab. So, und es ist schwierig, weil ich merke, dass in dem Punkt, weil die konkreten Erinnerungen fehlen oder zu wenig sind, vermischt sich das sozusagen mit einer politischen Bewertung, auch dessen, was der Runde Tisch in Berlin, ja, DDR-weit gemacht hat.
Thorsten Hanels Eindruck, der lokale Runde Tisch habe sich für ihn manchmal wie ein demokratisches Planspiel angefühlt, ist durchaus nachvollziehbar. Die Beteiligten hatten schließlich weder Kontrolle über die Umsetzung ihrer Beschlüsse noch echten Zugriff auf den Staatsapparat. Ob und wie wirkungslos oder zumindest wirkungsarm sie daher wirklich waren, wird sich später zeigen. Kehren wir für den Moment noch einmal zurück ins Frühjahr 1990. Thorsten Hanel sprach ja vom zentralen runden Tisch, wo aus seiner Sicht die eigentlichen Entscheidungen fallen. Hier schwingt schon mit, dass diese Ereignisse auf einer ganz anderen Ebene stattfinden. Und tatsächlich gibt es in dieser Zeit keinen geordneten Kommunikationsweg zwischen lokalen, regionalen und dem zentralen runden Tisch, auch wenn es hin und wieder persönliche Kontakte und Austausch gibt. Über den zentralen runden Tisch in Berlin ist an anderer Stelle schon viel berichtet und debattiert worden, so auch auf unserer Podiumsdiskussion zum Thema Verfassungsfragen, wo er eine große Rolle gespielt hat. Deshalb greifen wir das Thema hier nur in verkürzter Form auf. Das Podium findet ihr in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Den Link packen wir euch selbstverständlich in die Shownotes. Hier im Podcast wollen wir uns die Handlungsspielräume des zentralen runden Tisches anschauen. Dazu hören wir gleich Tine Stein, Politikwissenschaftlerin und 1990 selbst beteiligt am Kuratorium für einen demokratisch verfassten Bund deutscher Länder. Sie hat uns ein Zitat des inzwischen verstorbenen Bürgerrechtlers Gerd Poppe mitgebracht, der einer der wichtigsten Initiatoren der Verfassungsdiskussion in der DDR und später Mitglied im Deutschen Bundestag war.
Niemand darf dem Volk, das in einer friedlichen Revolution seine Fesseln selbst gesprengt hat, dieses Recht bestreiten. Das Recht der Verfassungsgebung. Diejenigen, die die Voraussetzungen für eine neue Ordnung geschaffen haben, dürfen ihres Rechts nicht beraubt werden. Deswegen liegt der runde Tisch als der legitime Sachwalter derjenigen Kräfte, die die Erneuerung bewirkten, einen Entwurf für eine neue Verfassung vor, über dessen Annahme nach öffentlicher Diskussion ein Volksentscheid befinden soll. Dabei handelt es sich um eine Verfassung für die DDR, mit deren Annahme wir eine gegenüber der durch das Grundgesetz für die Bundesrepublik gegebene gleichrangige und damit gleichberechtigte Ordnung schaffen. Also es ging hier darum, politisch einen Souveränitätsanspruch zu formulieren, um eben im Prozess der deutschen Einheit gleichberechtigt gegenüber der Bundesrepublik auftreten zu können, als diejenigen politischen Kraft, die in Deutschland eine Revolution erfolgreich vorangetrieben haben.
Die Verfassungsdiskussion ist natürlich nur eines von vielen Themen, die am zentralen runden Tisch in Berlin aufgerufen werden. Aber sicherlich eines der bedeutendsten, das bis heute gemischte Gefühle hervorruft. Wie seine lokalen und regionalen Pendants versteht sich der zentrale runde Tisch in Berlin zunächst als eine Art Sachwalter. Ein Gremium, das die DDR bis zu freien Wahlen politisch begleitet und Orientierung geben soll. In diesem Rahmen wird auch die Frage nach einer neuen Verfassung diskutiert. Schließlich wird sogar eine eigene Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die einen Entwurf erarbeiten soll. Doch zu mehr als diesem Entwurf kommt es nicht. Denn die erste freie Volkskammerwahl am 18. März 1990 verändert die politische Lage grundlegend und verschiebt die Prioritäten. Dazu Politikwissenschaftler Christopher Bandit.
Wenn man demokratietheoretisch rangehen möchte, muss man natürlich sagen, so der Souverän hat gewählt, wir haben jetzt ein neues Parlament und eigentlich müssen die sich sozusagen mit diesen Fragen auseinandersetzen. Aber es war natürlich vorher in dieser Umbruchsphase ja so, dass der runde Tisch eingesetzt worden ist und praktisch auch einen Auftrag hatte, für die DDR eine neue Verfassung zu schaffen. Und die Volkskammer, der Stand ist ja dann im Prinzip frei, sich sozusagen diesen Entwurf dann zu eigen zu machen oder nicht zu machen. Und der wurde dann abgelehnt von der Volkskammer.
Bei unserer Podiumsdiskussion in Halle wurde an dieser Stelle ausführlicher darüber gestritten, wie dieser Verfassungsentwurf eigentlich zu bewerten ist. Über seinen Sinn und seine Wirkung und auch darüber, ob er den Titel Verfassung überhaupt verdient. Schaut dort also gerne einmal rein, wenn euch das Thema näher interessiert. Auf unser heutiges Thema, nämlich die runden Tische, haben die Volkskammerwahl vom 18. März und vor allem auch die Kommunalwahlen vom 6. Mai 1990 natürlich einen ganz erheblichen Einfluss genommen. Denn das Machtvakuum, das die geschwächte SED hinterlassen hatte und das die runden Tische vorübergehend gefüllt hatten, wurde nun durch demokratisch legitimierte Vertreterinnen und Vertreter der DDR-Bevölkerung gefüllt. Damit verändern sich die Rahmenbedingungen grundlegend. Die Handlungsspielräume der runden Tische, die oftmals ohnehin als Übergangsinstitutionen der Umbruchphase wahrgenommen werden, werden zunehmend kleiner. Ihre fortschreitende Auflösung ist die Folge. In dieser Folge haben wir viel über die unterschiedlichen runden Tische gesprochen, über ihr Entstehen, ihr Wirken oder auch ihr Nichtwirken. Bei mehreren Hunderten solcher Gremien ist es natürlich schwierig, allgemeingültige Aussagen zu treffen. Wir haben uns beispielhaft auf Halle und Berlin konzentriert, wissen aber, dass Funktionsweise und Einfluss dieser Tische von Ort zu Ort stark variieren konnten. Und jenseits der Tatsache, dass die meisten runden Tische und selbst der in Berlin eigentlich eckig waren, bleibt auch ihre Wahrnehmung im Rückblick gemischt.
Der runde Tisch ist ein, nach meinem Gefühl, wenn ich mir die Ergebnisse angucke, gelungener Versuch gewesen, tatsächlich auch denen, mit denen man bisher völlig quer lag und die an uns schäbig gehandelt haben, zu versuchen, im Gespräch zu gemeinsamen Lösungen zu kommen.
Also ich glaube, das Fazit der Beteiligung am runden Tisch war eben auch, dass es wichtig ist, praktische Arbeit zu machen und wenn möglich parallel. Also es gab dann später ja über die Jahre immer wieder auch die Diskussion über Bündnisse, wie weit kann man da Kompromisse machen bei bestimmten Forderungen und so. Aber ich glaube, das war eher so eine Lehre daraus, dass es das alleine nicht ist, sich irgendwo hinzusetzen in ein Gremium und zu hoffen, dass irgendwie die eigenen Ideen dort umgesetzt werden.
Trotzdem gibt es insgesamt zahlreiche Beispiele für die Wirksamkeit und Erfolge der runden Tische. Als Moderation der friedlichen Revolution wurde die Gefahr einer gewaltsamen Eskalation an vielen Orten drastisch reduziert. Allerdings liegt das Verdienst der Gewaltlosigkeit natürlich nicht alleine bei ihnen. Auch die Zurückhaltung der Mitglieder des alten, schwankenden Regimes war ein wichtiger Faktor. Auch bei den ersten demokratischen Wahlen spielten die runden Tische, die ja letztlich genau dadurch delegitimiert wurden, eine gewisse Rolle. In Suhl nahm der runde Tisch dem Rat des Bezirkes die Vorbereitungen, beispielsweise in weiten Teilen, aus der Hand und organisierte unter anderem Wahlforen, auf denen sich die Parteien vorstellen konnten. An vielen anderen Orten begleiteten die runden Tische die praktische Wahldurchführung und initiierten vereinzelt sogar die Ablösung von Wahlleitern, wenn diese beispielsweise aufgrund ihrer Funktion im SED-Regime als sogenannte belastete Personen eingeschätzt wurden. Die Auflösung der Strukturen der Staatssicherheit wurde auf Bezirksebene durch die runden Tische überwacht und in einigen Fällen auch in diese direkt eingegriffen. So hatte der runde Tisch in Leipzig großen Anteil, dass dort, anders als in anderen Bezirken, große Teile des Materials der Hauptverwaltung A erhalten blieben. In Neubrandenburg wurde Bürgerinnen und Bürgern bereits frühzeitig die Einsicht in ihre Staatssicherheitsakten ermöglicht. Die runden Tische begleiteten zudem die Sicherstellung des Materials der Betriebskampfgruppen. Auch Themen wie Umweltschutz und die Untersuchung von Korruption und Machtmissbrauch lagen vielfach auf den runden Tischen. Sie waren in die Organisation des Alltagslebens involviert und in Grenznähe oft Impulsgeber und Bestandteil der Kontaktaufnahme mit westdeutschen Stellen. Wie bei so vielen anderen Themen gilt auch bei den runden Tischen, dass sich hier kein eindeutiges Bild ergibt. Es liegt jedoch auf der Hand, dass sie eine wichtige Rolle in der Umbruchphase von Ende 1989 bis in die Jahresmitte von 1990 spielten und sich einen Platz in der Demokratiegeschichte verdient haben. Und damit sind wir am Ende unserer zweiten Folge angelangt. Ihr wollt mehr über die Transformationszeit erfahren? Dann schaut doch auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dort findet ihr unsere Podiumsdiskussionen in voller Länge und auch die Interviews mit unseren Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. Alle Infos und weiterführende Links packen wir euch in die Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, eigene Transformationsgeschichten teilen wollt oder Themenvorschläge für kommende Folgen habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an fragen@umbruch89.de und besucht unsere Website umbruch89.de. Umbruch 89-94 ist ein Podcast-Feature der Gesellschaft zur Erforschung der Demokratiegeschichte, gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland. Vielen Dank für diese Unterstützung. Unser Dank gilt außerdem allen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, den Beteiligten der Podiumsdiskussionen sowie dem Stadtmuseum in Halle. Das Projekt Umbruch, Transformationsgesellschaft Ost 1989 bis 1994 wird geleitet von Christian Faludi. Für Schnitt und Sounddesign unseres Podcast-Features war Friedhelm Mund zuständig. Die Produktion lag in den Händen von Musealis. Die Redaktion für diese Folge lag bei Marc Bartuschka, Andreas Feddersen, Lena Marie Forkel, Leona Ludwig, Margarete Puhl, Sarah Traub und bei mir, Alexander Maser. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Umbruch 89-94.